Wir machen heute Morgen von der Predigttext oder vom Predigttext her weiter im Epheserbrief, wo wir stehen geblieben sind vor 2 oder 3 Wochen. Epheser 1 ab Vers 15. Und ich lese bis Vers 23 aus der Übersetzung von Hermann Menge. Das ist denn auch der Grund, weshalb ich auf die Kunde von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen mit der Danksagung für euch nicht aufhöre und in meinen Gebeten euer mit Namensnennung gedenke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst verleihen und euren Herzen erleuchtete Augen verleihen, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den Heiligen ist und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn in die Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ. Hoch erhaben über jede andere Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Mir ging es in der Vorbereitung auf die Predigt so, dass ich eigentlich gar nicht recht wusste, was ich zu dem Text sagen sollte oder zu dem Text sagen soll. Ich habe relativ früh angefangen mit der Vorbereitung und irgendwie habe ich mir sehr schwer getan. Und es liegt nicht daran, dass an dem Text irgendwie so wenig drin wäre, sondern eher im Gegenteil, dass ich mir vorkommt, dass ich mit meinen kleinen und schwachen Worten nicht mal annähernd beschreiben kann, wie viel Herrlichkeit eigentlich in diesen Versen steckt. Und doch bin ich halt eingeteilt zum heute Predigen und doch steht in Römer 10, Vers 17, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aus dem Wort Gottes und deswegen stehe ich heute Morgen hier und ja, vertraue darauf, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, das uns schon so viel gibt. Und danke, dass ich heute Morgen über dein Wort predigen darf. Und ich bitte dich darum, dass du mir in all meiner Schwachheit die richtigen Worte gibst, um ja, das weiterzugeben, was du zu sagen hast. Bitte hilf uns allen, diesen Text zu verstehen, zu verinnerlichen, anzuwenden, danach zu leben. Herr, bitte gib dir dazu deine Gnade. Amen. Ich habe die Predigt genannt, worauf es wirklich ankommt. Und es gibt 3 Punkte, wo man sicherlich auch noch viel mehr Punkte machen könnte. Aber das dürft dann gerne heute Nachmittag noch weitere Punkte rausfinden. Der erste Punkt heißt, worauf es im Glauben ankommt. Der zweite, worauf es im Gebet ankommt. Und der dritte, worauf es in der Erkenntnis ankommt. Der erste, worauf es im Glauben ankommt. Unser Abschnitt, der beginnt ja mit den Worten, das ist denn auch der Grund, weshalb ich. Und dann geht es in Vers 16 weiter, wo dieser Satz eigentlich weitergeführt wird, weshalb ich mit der Danksagung nicht aufhöre. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, was ist denn der Grund dafür, dass Paulus mit der Danksagung nicht aufhört? Und die Antwort geben uns die Verse 13 und 14 aus dem Text davor oder aus demselben Kapitel, wo es heißt, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist, und für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde Bürgschaft leistet zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und das ist der wesentliche und wichtigste Punkt, warum Paulus für die Gemeinde in Ephesus für den Glauben der Epheser dankt. Nämlich, dass sie zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Und da sehen wir, dass der Glaube von uns Menschen ist zuallererst mal dafür da, Gott zu verherrlichen. Das sehen wir insbesondere in den ersten 14 Versen vom Epheserbrief, wo ja immer wieder dieser Ausdruck zum Lobpreis der Herrlichkeit vorkommt. Wo wir ja merken, wir sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit vorherbestimmt, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit begnadigt, verherrlicht, versiegelt. Und das ist das Ziel Gottes mit unserer Errettung. Seine Herrlichkeit, dass seine Ehre gemehrt wird, dass aus Feinden Gottes Kinder Gottes werden, dass aus denen, die davor gegen ihn rebellieren, Anbeter werden, die seine Ehre suchen. Und wir dagegen, wir sind, also zumindest ich, möchte euch nichts unterstellen, aber ich bin oft so auf das Menschliche fixiert. Ich möchte, dass Menschen zum Glauben finden, damit sie nicht in der ewigen Hölle enden. Ich denke, das ist schon auch ein legitimer Wunsch. Aber wenn wir alles zur Ehre Gottes tun sollen, und dazu fordert uns das Neue Testament ja immer wieder heraus, tut alles zur Ehre Gottes, dann muss auch Evangelisation und Mission unter diesem Vorzeichen stehen, unter dem Vorzeichen, dass wir die Ehre Gottes suchen. Ich glaube, dass wir da als Kinder unserer Zeit ein viel zu eingeschränktes Sichtfeld haben. Wir sind ja vom Humanismus geprägt, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und wir wollen, dass Menschen gerettet werden, ja. Aber wenn die Rettung der Menschen ja zum Selbstzweck verkommt, dann fehlt uns eigentlich der entscheidende Faktor. Nämlich die leidenschaftliche Sehnsucht danach, Gottes Ehre zu suchen und die leidenschaftliche Sehnsucht danach, dass Gottes Ehre gemehrt wird. Dass wir davon angetrieben sind, dass Menschen, die in Gottes Angesicht hineinsündigen, umkehren und ihm die Ehre geben. Und Paulus hat es begriffen. Er wusste, um was es, um dieses größere, noch größere Ziel, als dass Menschen gerettet werden, die Ehre Gottes. Und deshalb gibt er Gott auch die Ehre und dankt ihm dafür, dass er Menschen gerettet hat. Die Epheser, die waren gerettet, sie hatten Glauben. Und dieser Glaube, der hat sich dann auch bei ihnen gezeigt in der Liebe zu allen Heiligen. Und aus 2. Petrus 1, Vers 7, da wissen wir, dass die Bruderliebe, also die Liebe zu den Geschwistern, sozusagen die Vorbereitung auf die Liebe zu allen Menschen ist. Zuerst kommt da in 2. Petrus die Gottesfurcht, dann in der Gottesfurcht die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe zu allen. Das baut aufeinander auf. Christlicher Glaube ist also was Wirksames. Es ist nichts Einschläferndes oder Lähmendes, sondern etwas, was uns in Bewegung setzt und uns dazu bringt, andere zu lieben. Natürlich zuallererst Gott zu lieben, aber dann auch andere zu lieben. Und hier in der Gemeinde, da können wir anfangen, einander zu lieben. Hier haben wir einen gewissen Schutzraum für die Liebe. Weil hier können wir Liebe sozusagen trainieren, weil wir wissen, dass diese Liebe hier nicht schamlos ausgenutzt wird. Weil in dem anderen, den wir lieben, und der sich vielleicht doch nicht ganz so liebenswürdig verhält, trotzdem noch der Heilige Geist wohnt und er uns nicht schamlos ausnutzen wird, wenn wir ihn lieben. Natürlich werden wir auch in der Gemeinde Rückschläge erleben, ist mir auch bewusst. Aber diese Rückschläge, die wir in der Gemeinde vielleicht bei der Liebe erfahren, die sind hoffentlich nicht so herb wie die Rückschläge, die wir in der Welt erfahren können, wo wir vielleicht wirklich schamlos ausgenutzt werden. Wir sehen also, der Glaube, der hat zuallererst mal Gott im Blick, Gottes Ehre, sie soll gemehrt werden, dann meinen Nächsten, meinen Bruder, dann die Außenstehenden und dann komme ich. Ich bin gar nicht so wichtig, wie ich mir es manchmal einbilde. Worauf es im Glauben ankommt, das war der erste Punkt, worauf es im Gebet ankommt, ist der zweite. Jemand hat mal über das Gebet Folgendes geschrieben: Glaubt mir, Gebet ist unser höchstes Vorrecht, unsere schwerste Verantwortung und die größte Macht, die Gott in unsere Hände gelegt hat. Gebet, wirkliches Gebet, ist die edelste, erhabenste und erstaunlichste Handlung, die ein Mensch vollbringen kann. Und wenn ich dieses Gebet hier von Paulus lese in Epheser 1, ab Vers 15, dann merke ich auf einmal, wie klein und gewöhnlich oder profan meine Gebete oft sind. Wie ich mich oft in meinem Gebet um mich selber drehe oder um das Problem, für das ich bete, vielleicht aber jemand anderem. Und dass ich oft gar nicht diese himmlische Perspektive habe, die Paulus hier so beschreibt und die er in seinem Gebet ganz offensichtlich hatte. Und natürlich dürfen wir Gott unsere Anliegen nennen. Wir dürfen ihm unsere großen und auch die vermeintlich kleinen Anliegen bringen. Das ist klar. Er freut sich drüber, wenn wir zu ihm kommen. Er hört uns zu und er kann eingreifen. Aber ich wünsche mir doch auch für mein eigenes Gebetsleben, dass es sich doch mehr um ewige und geistliche Dinge dreht, als um den verstauchten Zeh von mir oder so. Luther hat mal gesagt, das Gebet sei ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Also Bitte, Fürbitte, Dank und Anbetung, das sind diese vier Elemente, die er nennt. Und drei von diesen vier Elementen, die finden wir auch im Gebet von Paulus wieder. Nämlich die Fürbitte, also die Bitte für andere, dann den Dank und die Anbetung. Er bittet an dieser Stelle nicht für sich selbst, weil es ja in diesem Gebet ganz offensichtlich um die Epheser geht. An anderen Stellen lässt er auch für sich selber beten. Oder beschreibt auch, dass er für sich selber betet. Aber hier betet er für die Epheser und er dankt und er betet Gott an. Und er dankt für den Glauben und die Liebe der Epheser. Er sieht in jedem dieser Christen, die er da vor Augen hat, ein Wunder der Gnade Gottes. Und er dankt Gott dafür, dass diese Menschen gerettet wurden. Und das möchte ich auch neu lernen, dass jeder Gläubige, auch hier in Traunreuth, ein Wunder der Gnade Gottes ist. Jeder wirklich Gläubige kann ja in dieses Lied mit einstimmen, das eigentlich Amazing Grace heißt, aber auf Deutsch auch übersetzt wurde. Und da heißt es, O Gnade Gottes wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Wir waren Feinde Gottes. Und wenn wir umgekehrt sind, wiedergeborene Christen sind, dann sind wir jetzt seine Kinder. Und die Menschen, die hier heute mit dir zusammen im Raum sitzen, das sind lebendige Beweise der Gnade Gottes. Dass dieser Gott immer noch lebt, dass er immer noch Menschen zu sich ruft, dass Menschen immer noch aus der Dunkelheit ins Licht kommen, aus der Finsternis zur Herrlichkeit. Und ich habe mich ertappt gefühlt bei der Frage, wie oft habe ich denn schon für die einzelnen Geschwister gedankt? Also wirklich einfach mal ohne Hintergedanken Gott für diese Menschen gedankt. Natürlich sage ich manchmal, Herr Jesus, danke für den und den, bitte mach doch. So als Einleitung in mein Gebet sozusagen, weil irgendwie soll man ja auch danken. Aber wie oft habe ich schon wirklich für die einzelnen Geschwister einfach mal gedankt, dass Gott sie gerettet hat aus ihren verschiedenen Nöten, wo sie drin gesteckt sind, aus ihren Situationen, wo sie rauskommen. Einfach um Gott damit zu ehren, ihm zu danken. Und vielleicht wäre es mal eine Möglichkeit, dass wir uns auch als Gemeinde besser kennenlernen. Ich weiß von einigen von euch, wie sie zum Glauben gefunden haben, aber von einigen auch nicht. Und vielleicht geht es euch genauso. Vielleicht könnt ihr mal jemand einladen zu euch nach Hause zum Essen oder zum Kaffee trinken oder nur zum Spazieren gehen und einfach mal ihn erzählen lassen, wie er denn zum Herrn gefunden hat. Und sich dann danach noch Zeit nehmen, um gemeinsam dafür zu danken und Gottes Gnade zu preisen über diese wunderbare Errettung. Es gibt so viele wunderbare Wege, wie Gott Menschen erreicht. Und wenn man so verschiedene Lebenszeugnisse hört, dann merkt man, Gott arbeitet nicht nach Schema F. Er kann sogar noch auf den krummen Linien unseres Lebens gerade schreiben und zu seinem Ziel kommen. Und ja, solche Lebensgeschichten, solche Schätze, die liegen hier in unseren Reihen verborgen, links und rechts neben dir, vor dir und hinter dir, sind Menschen, die durch die Gnade Gottes gerettet wurden und die dir erzählen können, wie es geschehen ist, und du kannst Gott dafür anbeten. Ich wünsche mir, dass wir das mehr nutzen. In der Mengeübersetzung, da steht in Vers 16 die Formulierung, wo Paulus eben betet, da sagt er: und in meinen Gebeten euer mit Namensnennung gedenke. Und dieser Ausdruck mit Namensnennung, den hat nur Menge hier stehen, aber auch andere Übersetzungen, die legen schon nahe, dass Paulus hier keine all die Gebete gesprochen hat, also im Sinne von Herr, segne all die Epheser, sondern er hatte wirklich konkrete Personen vor Augen. Und für die hat er auch konkret gebetet und konkret gedankt. Und dann kommt ab Vers 17 in unserem Text, da kommt diese Bitte, die er für die Epheser vor Gott bringt und die durch und durch wieder mit Lobpreis durchsetzt ist. Da ist gar keine Trennung zwischen Bitte und Anbetung, sondern es ist irgendwie eine anbetende Bitte oder eine bittende Anbetung oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es eine Einheit. Das ist bei ihm nicht getrennt. Und auch das möchte ich für mein Gebetsleben lernen, dass ich Gott viel mehr anbete, auch in meinen Bitten. Dass ich nicht da meinen Block habe, hier die Anbetung und jetzt kommen die Bitten, sondern dass ich auch in meinen Bitten Gott noch die Ehre gebe und ihn anbete. Und wenn wir in unseren Gebeten wirklich die Größe Gottes vor Augen haben, dann werden schon allein dadurch unsere Probleme kleiner. Wenn wir vor Augen haben, dass wir mit dem allmächtigen, heiligen Schöpfer des Universums reden, der zugleich unser liebender Vater ist, dann können wir ihm viel ruhiger unsere Anliegen überlassen und vertrauen, dass er es im Griff hat. Und als dritten Punkt möchten wir uns noch anschauen, worauf es in der Erkenntnis ankommt. Ich weiß nicht, ob ihr mal das Buch gelesen habt, Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Ich halte nie Französisch, ich versuche es irgendwie auszusprechen. Aber da steht ein ganz berühmtes Zitat drin, das kennt ihr sicherlich auch. Da heißt es: man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und hier in unserem Vers 18 von unserem Text, da wird diese Aussage biblisch bestätigt. Denn dort bittet Paulus um erleuchtete Augen des Herzens für die Epheser. Gott ist für uns unsichtbar, aber mit dem Herzen können wir ihn doch erkennen. Und William MacDonald schreibt in seinem Kommentar dazu: dieser bildliche Ausdruck lehrt uns, dass das richtige Verständnis göttlicher Realität nicht davon abhängig ist, ob wir einen scharfen Intellekt besitzen. Vielmehr geht es um ein empfangsbereites Herz. Dies hat sowohl mit den Regungen des Herzens als auch mit dem menschlichen Geist zu tun. Gottes Offenbarungen werden denen gegeben, die ihn lieben. Das eröffnet jedem Gläubigen wundervolle Möglichkeiten, weil wir zwar nicht alle zu den intelligentesten Menschen gehören mögen, doch alle ein liebendes Herz haben können. Ich muss nicht studiert haben, um an Jesus glauben zu können. Ich kann ganz einfach sein. Und als ich es gelesen habe, da musste ich an meinen ehemaligen Nachbarn denken, der schon beim Herrn ist. Ein Mann, der wirklich nicht übermäßig intelligent war, der in unserem Dorf sogar wahrscheinlich als einfältig angesehen wurde. Aber ein Mann, der seinen Heiland wirklich von Herzen geliebt hat und der seinen Mitmenschen gegenüber voller Güte und Herzlichkeit war. Da merken wir, es kommt nicht auf das Äußere an, es kommt nicht auf unsere Bildung an, nicht auf unsere Intelligenz, sondern es kommt auf unser Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und wenn dieses Herz offen ist für den Geist Gottes, dann können wir begreifen, wie herrlich unsere Hoffnung, wie groß unser Reichtum in Christus und wie unglaublich mächtig Gottes Kraft ist. Und das sind alles Dinge, die wir mit unserem Verstand gar nicht richtig erfassen können, weil unser Verstand viel zu klein ist für diesen wunderbaren, großen Gott. Und auch unser Herz ist wahrscheinlich zu klein, aber mit dem Herz können wir es doch noch eher erfassen. Es muss mit dem Herzen verstanden werden. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das stimmt gerade im Glauben ganz besonders. Und es geht bei dieser Erkenntnis des Herzens nicht darum, irgendwie Wissen anzuhäufen. Auch wenn biblisches Wissen sicherlich gut ist, auch wenn es gut ist, Bibelverse auswendig zu lernen, wunderbar. Es geht auch nicht um eine genaue Chronologie der Endzeit, wann genau kommt der Herr wieder. Auch wenn man sich gut damit beschäftigen kann, dass einem Freude machen kann, zu sehen, unser Herr hat das alles in seiner Hand. Es geht nicht um Theologie. Also es geht nicht um die Lehre von Gott, sondern es geht um Gott selbst. Und ihn können wir nur mit dem Herzen erfassen. Das Herz ist sozusagen unser Sinnesorgan, mit dem wir mit Gott in Verbindung treten. Und damit ist nicht das Herz gemeint, das unser Blut durch die Adern pumpt, sondern damit ist der Sitz unseres geistigen Lebens gemeint, das, was uns im Innersten ausmacht. Und hier in unserem Innersten, da können wir was von der Hoffnung begreifen, die weit über dieses Leben hinausgeht. Hoffnung, die auch dann noch trägt, wenn alles um uns herum wegfällt. Hoffnung, die auch dann noch trägt, wenn wir hier zum letzten Mal die Augen schließen. Und ich war vor kurzem auch bei der Christel und habe sie besucht und das sah so aus, als ob sie bald heimgehen dürfte. Und ja, da lag was von dieser Herrlichkeit in diesem Krankenzimmer. Auch wenn sie wirklich gelitten hat und geweint hat und den Herrn angefleht hat, hol mich doch bitte heim. Und doch hatte sie diese Hoffnung und dieses Leuchten in den Augen, ich gehe heim zu meinem Herrn, da möchte ich hin. Es ist nichts, was man im Verstand begreift, sondern was man im Herzen ergreifen muss. Mit dem Herzen begreifen wir auch, wie groß der Reichtum von Gottes herrlichem Erbe ist. Und hier bei dieser Frage, was ist denn dieses Erbe Gottes, da gibt es zwei verschiedene Auslegungen. Und da lese ich euch wieder aus dem Kommentar was vor. Laut der ersten Erklärung sind die Heiligen, also die Gläubigen, Gottes Erbe. Er sieht sie als seinen unschätzbaren Reichtum an. In Titus 2, Vers 14, 1. Petrus 2, Vers 9 werden die Gläubigen als Eigentumsvolk beziehungsweise als Volk zum Besitztum bezeichnet. Es ist sicherlich ein Erweis unaussprechlicher Gnade, dass hassenswerte, unwürdige Sünder, die durch Christus errettet sind, einen solchen Platz im Herzen Gottes einnehmen können, dass Gott sie sein Erbe nennen kann. Die andere Ansicht lautet, dass mit dem Erbe der Reichtum gemeint ist, den wir erben werden. Kurz gesagt bedeutet dies, dass das gesamte Universum der Herrschaft Christi unterstellt wird und wir als seine Braut mit ihm darüber herrschen werden. Wenn wir wirklich diesen Reichtum der Herrlichkeit all dessen erkennen, das er für uns bereithält, dann werden uns sämtliche Attraktionen und Vergnügungen dieser Welt nichts mehr bedeuten. Ein herrliches Erbe, das auf uns wartet. Und außerdem können wir im Herzen erkennen, zumindest ansatzweise, wie groß die Kraft ist, die bei uns am Werk ist in unserem Leben. Wenn man die Verse 19 und 20 liest und auch verschiedene Übersetzungen mal anschaut, dann merken wir, wie Paulus förmlich um Worte ringt, um diese Kraft irgendwie zu beschreiben, um die es da geht. Da heißt es, und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in der Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ. Paulus versucht es zu beschreiben, was diese Kraft, ja, wie diese Kraft ist, aber es ist natürlich schwer mit Worten verstandesmäßig was zu beschreiben, was man eigentlich mit dem Herzen begreifen muss. Und deswegen betet er sicherlich auch darum, dass Gott uns und den Ephesern offene Augen des Herzens gibt, damit wir das begreifen können. Aber was wir sehen in diesen Versen ist, dass der größte Machterweis, den uns Gott gegeben hat, das war nicht seine Schöpfung, obwohl das keiner von uns nachmachen kann. Es war auch nicht die Teilung des Roten Meeres oder die Versorgung seines Volkes in der Wüste oder der Erhalt seines Volkes Israel bis auf den heutigen Tag. All das sind große Machterweise Gottes. Aber der größte Machterweis war die Auferstehung Jesu aus den Toten. Und mit derselben in gewaltiger Macht sich betätigenden Stärke ist er mit uns am Werk. Gottes Auferstehungskraft in unserem Leben. Durch seine Kraft, da wurden aus uns, die wir Feinde Gottes waren, geliebte Kinder. Und seine Kraft will sich auch weiterhin an uns mächtig erweisen, wenn wir seine Kinder sind. Und darum möchte ich beten, dass wir ja diese Kraft mehr und mehr erkennen und dass sie in unserem Leben ja zur Auswirkung kommt. Die ganzen herrlichen Verheißungen, die wir im Neuen Testament finden, die werden erst durch diese Kraft in uns möglich. Durch die Auferstehungskraft, da bekommen die Mühseligen und Beladenen die Ruhe oder Erquickung, die Jesus ihnen verspricht. Durch die Auferstehungskraft, da fließen lebendige Ströme des Wassers aus den Gläubigen. Durch die Auferstehungskraft, da werden wir zu Überwindern, wie es im Römerbrief heißt, sodass wir weder Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert, dass nichts von dem uns scheiden kann, von der Liebe, die in Jesus ist. Das ist alles diese unglaublich große Auferstehungskraft. Nicht unsere. Und ich wünsche mir, dass diese Kraft noch viel mehr in meinem Leben zur Geltung kommt. Jesus wird uns hier in den Versen auch als der Herr beschrieben, der alle Mächte und Gewalten besiegen wird, als der ewige Sieger. In Offenbarung 20, da können wir nachlesen, oder könnten wir nachlesen, machen wir jetzt nicht, wie er am Ende der Zeit alle bösen Mächte vernichtet, sodass es in der Herrlichkeit weder Sünde noch Tod, Leid, Geschrei oder Schmerz mehr geben wird. Das ist die herrliche Zukunft der Gemeinde. Die bösen Mächte werden von Jesus unterworfen werden und er wird sie in den ewigen Tod schicken. Aber die Gemeinde, die wird er als Haupt regieren. Christus und seine Gemeinde, das gehört zusammen, so wie unser Kopf zum Leib gehört. Und in seiner Gemeinde, da zeigt sich die Fülle von Jesus. In seiner Gemeinde wird er sich verherrlichen, dort zeigt sich seine Herrlichkeit. Und es beginnt schon hier auf der Erde, in aller Schwachheit. Aber in der Ewigkeit, da wird es zur Vollkommenheit gebracht. Dort werden Menschen aus allen Sprachen, allen Stämmen, allen Ländern vor Gott stehen und ihn anbeten. Und wenn ich mir versuche, das alles vorzustellen, was hier in diesen wenigen Versen drinsteckt, dann kann ich zusammen mit David sagen, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Und doch dürfen wir füreinander und auch für uns selbst darum beten, dass uns unser Herr erleuchtete Augen des Herzens gibt, damit wir diese Wahrheiten besser begreifen können. Ich habe heute Morgen versucht zu zeigen, worauf es wirklich ankommt. Im Glauben, nämlich auf die Ehre Gottes, auf die Liebe zum Nächsten und auch ein bisschen um uns selbst. Und dann, worauf es im Gebet ankommt, nämlich auf die Anbetung unseres wunderbaren Herrn. Das soll das Zentrum unseres Gebets sein. Und als letzten Punkt habe ich versucht zu zeigen, dass wir nur mit dem Herzen das Wesentliche des Glaubens be- und ergreifen können. Lasst uns um erleuchtete Augen des Herzens beten. Amen.